Blickwechsel. Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren.
Psychologie und Psychotherapie zählen zu den beliebtesten Studienfächern Deutschlands. Und das liegt nicht nur an den glänzenden Berufsaussichten. Hat man erstmal einen Platz ergattert und sich durchs theorielastige Studium gekämpft, dann winken spannende Fälle, enger Patientenkontakt und verschiedenste Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Doch wie steigt man erfolgreich ein in diese Branche? Wie agiert man als blutiger Anfänger professionell und wie gelingt der Sprung in die Praxis? Von ihrem Weg erzählen mir heute Psychologin und Psychotherapeutin Esther Schlimper, die eine eigene Praxis in Sachsen hat, in der Nähe von Chemnitz, und Dr. Oliver Dott, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der schon viele Jahre in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet hat und mittlerweile im sogenannten Würdezentrum arbeitet und Mitglied ist im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft christlicher Mediziner. Herzlich willkommen euch beiden.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Oliver, du bist uns heute zugeschaltet aus dem Kloster Triefenstein, 30 Kilometer von Würzburg entfernt. Du bist aber kein Mönch. Warum bist du dort? Warum wohnst du dort?
Ich habe mir das schon länger gewünscht, also schon über 15 Jahre, nein, noch länger wahrscheinlich, mit anderen in Gemeinschaft zu leben. Wir hatten das als Ehepaar im Kopf. Ich habe jetzt die letzten 10 Jahre mit einem befreundeten anderen Ehepaar zusammengewohnt. Wir haben zu Studentenzeiten mal mit 2 Ehepaaren zusammengewohnt in einer Wohnung, um einfach gemeinsames Leben zu üben. Und daher, als ich mitgekriegt habe, dass hier bei den Christusträgern ein solches Mehrgenerationen-Wohnen- und Lebensprojekt entsteht, da habe ich gefragt, ob ich da mit dabei sein kann. Und ja, so wohne ich seit 2 Jahren hier. Ich bin kein Bruder, ich werde kein Bruder, aber wir unterstützen die Brüder und sind einige Menschen, die hier mit dabei leben.
Also eine durchaus spannende Wohn- und Lebensform. Gemeinschaft ist dir ganz wichtig. Esther, bei dir ist es so, dass du aktuell in Elternzeit bist mit eurem 3. Kind. Dir wird es zu Hause wahrscheinlich aber auch nicht langweilig, oder?
Absolut. Da gibt es immer viel Freude, aber auch viel zu organisieren.
Bevor wir gleich genauer auf eure Berufsbiografien eingehen, haben wir bei Blickwechsel in jeder Folge die Rubrik aus dem Nähkästchen. 3 Fragen, 3 Antworten. Und da wollen wir ein bisschen mehr von euch erfahren als Person. Und damit legen wir jetzt los.
Aus dem Nähkästchen.
Psychologin, Psychiater, Flop oder Traumjob und warum?
Also für mich ist es Traumjob, weil es mir total Spaß macht, nah an Menschen zu arbeiten, zu erfahren, wie die Lebenswege von Menschen so sind. Und das ist unheimlich spannend und zu merken, dass man selbst da unheimlich viel Wirkung haben kann, einfach dadurch, dass man Beziehungen anbietet. Also absolut Traumjob für mich.
Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber. Wie ist bei dir, Oliver?
Traumjob, weil man Menschen in Krisensituationen helfen kann, weil man für notleidende Menschen, die oft sonst unter Vorurteilen zu leiden haben, denen helfen kann, denen beistehen kann, denen ja, Nächstenliebe weitergeben kann. Es ist interessant, es ist vielfältig, es gibt sehr viele verschiedene Bereiche, in denen man arbeiten kann. Daher habe ich da sehr gerne gearbeitet und arbeite jetzt in einem patientenfernen Bereich auch wieder sehr gerne.
Ihr blickt also tief hinein in das Innere von Menschen, aber ganz banal, ganz praktisch passieren dabei auch mal lustige Dinge oder kleine Fehlerchen. Darauf zielt die 2. Frage ab. Erinnert ihr euch an Pannen, an Anekdoten, Fettnäpfchen, in die ihr mal getreten seid?
Ich weiß noch, dass ich in der Klinik gearbeitet habe und dass es da immer so Fallbesprechungen gab, wo auch ein Patient vorgestellt wurde und dass man dann immer reihum zum sogenannten psychopathologischen Befund sprechen musste. Und jeder musste dann immer was sagen und die Runde war so groß und ich saß relativ am Ende, so dass es irgendwie schwierig war, am Ende noch was zu finden. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie dann gestammelt habe, irgendwas von der formalen Denkstörung. Und ich glaube, ich wusste nicht so richtig, was ich was das sein sollte in diesem Zusammenhang. Und der Chefarzt hat mich dann ein bisschen komisch angeguckt. Ich bin rot angelaufen. Aber naja, sowas passiert halt als Anfänger.
Sehr cool. Wie ist bei dir, Oliver?
Möglicherweise der Klassiker, es kommen ein Mann, eine Frau. Einer von beiden sieht deutlich jünger aus und ist der Patient. Und ich frage dann, oh, wen haben Sie da mitgebracht? Ist das Ihre Mutter? Und nein, es ist die Lebenspartnerin. Und ja, peinlich dann. Es gibt auch sehr heitere Geschichten. Sehr witzig war mal, ein junger Mann hat quer durch den Zug gerufen, hallo Herr Dott, kennen Sie mich noch? Ich war vor eineinhalb Jahren bei Ihnen zum Entzug und seitdem trinke ich nichts mehr. Und das war natürlich schon sehr witzig, für ihn eine große Freude. Und Sam hat überhaupt nichts ausgemacht, dass der ganze Zug da mitgehört hat, dass er trockener Alkoholiker ist.
Sehr cool. Also es gibt auch was zu lachen in einem Beruf, der häufig sonst mit Lebenskrisen und Schicksalen zu tun hat. Und das ist auch schon das Thema. Psychoberufe, so nenne ich es jetzt einfach mal, sind emotional durchaus anstrengend. Der Weg dahin auch stark kompetitiv. Das werden wir heute noch hören. Wie schaltet ihr ab in eurer Freizeit? Wie fahrt ihr runter?
Also mir hilft es total, draußen zu sein in der Natur und Stille zu erleben. Also ich merke auch, mein Leben ist so viel von Gespräch und Geräusch auch bestimmt, so dass ich es total genieße, einfach draußen zu sein, spazieren zu gehen, anderes zu hören, mehr Stille wahrzunehmen. Ja.
Stille ist vielleicht auch ein Stichwort für das Leben im Kloster, oder ist bei dir anders, Oliver?
Ja, die muss man tatsächlich manchmal auch hier suchen, weil es ist hier viel Leben, es sind viele Menschen oder auch immer wieder viele Gäste da. Daher, man kann sich auch hier mit dem Leben beschäftigen, aber ja, man kann sich auch zurückziehen. Es ist eine Frage der eigenen Disziplin. Ich mache gerne Sport, ich gehe gern laufen, ich schwimme gern. Aber es ist auch für mich weiterhin wichtig, mit anderen Menschen, die gar nichts mit Klinik und Psychotram zu tun haben, Kontakte zu halten, sei es sich zum Spielen treffen, zum Kino gehen, zum Wandern oder Natur oder was ganz anderes, Politisches oder Ähnliches machen. Also daher einen guten Ausgleich ist wichtig. Sicherlich auch die Gemeinschaft im Gottesdienst, das Miteinander singen oder Ähnliches. Also Psychohygiene sollte man auf jeden Fall beachten.
Ja, danke schon mal für diese persönlichen Einblicke. Das ein oder andere habt ihr ja auch schon angeteasert, was euren Job angeht. Und da wollen wir jetzt nochmal genauer im weiteren Verlauf drauf schauen, wie dieser Übergang vom Studium bei euch so war. Esther, fangen wir mal mit dir an. Du hast ja wirklich ein Spitzenabitur hingelegt, mit 1,0 die Schule abgeschlossen. Da hattest du also dann viele Möglichkeiten, die dir offen standen. Hast erstmal ein Jahr Bibelschule in England gemacht und dich dann für Psychologie entschieden, also für ein Studium der Psychologie an der Freien Universität Berlin. Hast du da schon viel Leistungsdruck und Konkurrenzkampf erlebt, so wie man das oft hört von diesem Fach?
Also innerhalb des Studiums empfand ich das gar nicht so anstrengend, weil die Studienorganisation zu dem Zeitpunkt, wo ich studiert habe, noch ziemlich entspannt war. Da hatte man sehr große Wahl in dem, was man so macht, und es war nicht so, dass man alles irgendwie mit Leistung belegen musste. Also da hat man auch nicht gewusst, wo die anderen so stehen. Das war nicht relevant. Das wurde mir erst später nach dem Studium noch ein bisschen mehr bewusst, dass das eine große Rolle spielt.
Viel Statistik, viel Mathematik, da muss man sich durchbeißen. Das ist ja meistens nicht das, wofür man angetreten ist. Das hast du auch gemacht. Du hast dich durchgebissen. Dann bist du wieder zurück in deine Heimat, in die Nähe von Chemnitz. Und dein erster Job war dann als Psychologin in der Frühförderung. Was hast du da gemacht? Kannst du dich noch so an deine ersten Wochen erinnern in der Erziehungs- und Familienberatung?
Das sind nochmal zwei verschiedene Arbeitsfelder. Also die Frühförderung beschäftigt sich damit, entwicklungsauffällige Kinder wahrzunehmen, da einen diagnostischen Blick zu gewinnen auf Kinder, die Auffälligkeiten zeigen, und dann zu gucken, was kann da unterstützend sein, welche Art von Förderung kann da hilfreich sein. Und das war ein sehr, sehr guter Start, einfach in die Entwicklung und das Aufwachsen von Kindern da auch nochmal fachlich reinzubringen. reinzugucken. Und später dann bin ich gewechselt in die Erziehungs- und Familienberatung. Und das ist ein Gebiet, wo es um alles Mögliche geht. Also Beratung ist sehr breit aufgestellt, von Schulproblemen bei Kindern und Jugendlichen oder wie sich Beziehungsprobleme auf die Familien auswirken oder wenn es verschiedene Auffälligkeiten gibt, eben auch im Zusammenhang mit Schule, Konzentrationsprobleme und solche Dinge. Da als Psychologin auch diagnostisch geschult beraten zu können, Eltern zu begleiten, da in den Entscheidungen, die dann anstehen, wenn es Schwierigkeiten gibt mit Kindern. Und das war für mich im Berufseinstieg ein sehr breites Feld, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe, wo ich mich viel auseinandergesetzt habe mit diesen einzelnen Themen, eben durch dieses Learning by Doing, einfach machen und neue Erfahrungen sammeln. Das war jetzt nicht in erster Linie therapeutisch, sondern sehr viel die Breite des Lebens, die man da kennenlernt.
Was meinst du denn mit Breite des Lebens? Kannst du ein paar Beispiele nennen?
Also zum Beispiel, dass es einfach sehr, sehr verschiedene Lebenssituationen gibt, wo Menschen mit verschiedensten Anliegen kommen, Menschen in sozialen Notlagen und da ja dann einfach auch eine Haltung dem gegenüber zu entwickeln und zu überlegen, na, wie kann ich hier fachlich unterstützend sein? Weil oft ist es so, die Leute kommen mit der Erwartung einer Lösung und der Erwartung, dass ich jetzt sofort das passende Rezept habe. Und da ist es oft so, dass man selbst ja dann erstmal enttäuschen muss und sagen muss, ne, ich habe jetzt hier nicht diese Antwort, aber ich kann anbieten, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und dass wir schauen, was sich durch Gespräch auch verändern kann in dieser Situation.
Was waren das denn beispielsweise für Problemlagen?
Das ist jetzt schon eine Weile her. Jetzt muss ich irgend sowas rauskramen aus meinem Gedächtnis.
Das Krasseste, was dir in Erinnerung ist.
Ja, also das Krasseste war, dass ich einen Fall von sexuellem Missbrauch begleitet habe von einer Jugendlichen. Es ist im häuslichen Umfeld passiert mit dem Lebensgefährten der Mutter. Die Mutter hat es der Jugendlichen nicht geglaubt. Und das war schon eine Gemengelage, die sehr hart auszuhalten war. Die Jugendliche ist dann zum Vater gegangen, hat dann weiter beim Vater gelebt und der Kontakt zur Mutter ist komplett abgebrochen. Und das war für die Jugendliche eine sehr, sehr harte Situation eben, dass die Mutter ihr nicht geglaubt hat. Und überhaupt auch den Missbrauch an sich auch zu verarbeiten, das ist in solchen Zusammenhängen eine Lebensaufgabe. Das ist nicht einfach so mal in ein paar Sitzungen getan.
Mhm. Du warst aber damit ja noch nicht am Ziel, denn eigentlich wolltest du ja Psychotherapeutin werden. Wie ging es dann weiter?
Ja, innerhalb des Beratungskontextes ist es notwendig, sich beruflich zu qualifizieren. Und mein Arbeitgeber hat mich da auch immer wieder freundlich darauf hingewiesen, dass das eine Notwendigkeit ist. Und ich habe aber immer versucht, dem ein bisschen auszuweichen, weil es bei uns aufgrund der Familiensituation, ich mir das noch nicht vorstellen konnte, so eine umfangreiche berufliche Weiterqualifizierung anzugehen.
Du hast zwei Kinder bekommen in der Zwischenzeit.
Genau, die hatte ich schon, also das eine Kind ist im Studium geboren, das andere nach dem Studium und insofern ging da die Familie in dieser Zeit einfach auch vor. Und dann gab es so einen Zeitpunkt, wo ich dem nicht mehr so richtig ausweichen konnte und wollte und wo ich dann doch entschieden habe, ich qualifiziere mich jetzt, aber nicht in dem Sinne, wie mein Arbeitgeber das gerne wollte, weil es gibt spezifische Weiterbildungen, die man im Rahmen des Beratungskontextes machen kann. Und ich habe mich aber dafür entschieden, eine Qualifizierung als Psychotherapeutin zu machen. Und da gibt es verschiedene Ausbildungsinstitute, zwischen denen man dann entscheiden muss und in erster Linie auch verschiedene Schulenrichtungen, therapeutische Schulen, wo man überlegen muss, ja, was ist so mein Ansatz, mein Stil, den ich verfolgen kann. Und ich habe mich dann zu diesem Zeitpunkt für die verhaltenstherapeutische Richtung entschieden, obwohl das in meinem Studium damals mir überhaupt noch nicht so klar war. An meiner Uni wurde da eher kritisch reflektiert oder das eher kritisch gesehen, dieser Ansatz. Ich habe mich aber dann doch dafür entschieden, weil es für mich ein naheliegender Zugang war und ich für mich persönlich auch gemerkt habe, dass ich mir die tiefenpsychologische Richtung, dass ich da noch weniger den Zugang habe. Und so war das für mich eigentlich eher so eine Entscheidung, nicht unbedingt für was, sondern gegen was anderes. Und habe jetzt aber im Nachhinein trotzdem gemerkt, dass es gut war so.
Man muss ja dazu sagen, dass diese Ausbildung, die du da gemacht hast, auch wirklich nochmal langwierig und aufwendig ist. Also 5 Jahre hat es jetzt bei dir gedauert und das war schon relativ gut im Schnitt. Man macht da ja auch viel Praxis. Also ich weiß, dass du in einer Klinik warst, da Vollzeit gearbeitet hast und es waren jetzt nicht so die besten Arbeitsbedingungen. Es war ein bisschen hart. Warum? Wie war das genau, diese Ausbildung?
Ja, Voraussetzung für die Ausbildung zur Psychotherapeutin ist, dass man praktische Tätigkeit nachweist, die man im stationären Bereich als auch im ambulanten Bereich, also beides, nachweisen muss. Und es ist relativ schwierig für Psychologen, solche Praktikumsstellen oder Praxispartner sozusagen dafür zu finden, weil man nach dem Studium nur einen Abschluss, ein Master oder ein Diplom hat, aber noch keine Approbation. Das ist sozusagen die Grundlage für die Heilbehandlung. Das ist bei den Medizinern anders und bisher war das bei den Psychologen eben so, dass man die erst nach der Psychotherapieausbildung bekommt. Und deswegen ist man für die Kliniken ein Nichts und wird dann dort auch zum Teil oder wurde zu dem Zeitpunkt als Praktikant behandelt und ich wurde eingestellt, zumindest Lohnbedingungen als Praktikantin und habe aber in meiner täglichen Arbeit normale Stationsarbeit als Stationspsychologin gemacht, wo ich ganz normale Patientengespräche hatte und dort die psychotherapeutische Versorgung der stationären Patienten in der Psychiatrie geleistet habe, aber eben zu sehr, sehr schlechten Bedingungen. Das ist nicht überall so. Manche Kollegen, denen ist es auch gelungen, Kliniken zu überzeugen, reguläre Stellen zur Verfügung zu stellen. Aber ich war zu dem Zeitpunkt froh, überhaupt den Platz gefunden zu haben, zu meinem Zeitfenster, was ich da zur Verfügung hatte. Und deswegen habe ich mich letzten Endes da auch auf diese unschönen Bedingungen eingelassen.
Ja. Also wenig verdient heißt Mindestlohn sozusagen, in Vollzeit gearbeitet. Zum Glück hat sich das ein bisschen verbessert. 2020 gab es eine Reform des Psychotherapeutengesetzes und damit dürften Studierende schon direkt nach dem Masterabschluss die Approbation kriegen und dann in der Weiterbildung besser bezahlt werden. Bei dir war das jetzt noch nicht so. Was hat es denn mit dir gemacht? Du hattest ja eigentlich schon einen Studienabschluss in der Tasche. Hat das was mit deinem Selbstwert gemacht?
Absolut. Also es war sehr, sehr kräftezehrend in dieser Zeit, dieses Gefühl zu haben, eigentlich werde ich hier als nichts angesehen fachlich, ne? Und zumal ich ja auch viel Erfahrung aus der Beratungsstelle inhaltlich mitgebracht habe, das war aber in keiner Weise anerkannt. Und ich habe gemerkt, wie das sehr, also die finanzielle mäßige Entlohnung und auch fachlich dort das letzte Rad am Wagen zu sein, hat schon einiges mit mir gemacht. Da war ich dann auch wirklich froh, als diese Zeit dann vorbei war. Und ich habe wirklich innerlich auch gemerkt, wie ich dann wieder aufatmen konnte, wie ich mich nicht mehr so ausgenutzt gefühlt habe und wie es dann beruflich einfach immer wieder bergauf ging. Also das war wirklich so ein beruflicher Tiefpunkt, diese Zeit.
Vor allen Dingen, wenn man dann zu Hause irgendwie auch noch 2 kleine Kids hat. Und zudem muss man ja auch sagen, dass du diese Ausbildung selber bezahlt hast, ne? Also die Supervisionskosten und auch das Ausbildungsinstitut. Wie viel hat das gekostet insgesamt?
Na, 300 Euro im Monat über 3 Jahre und dazu dann noch die Supervisionskosten. Das sind, glaube ich, so 150 Supervisionsstunden zu 80 Euro. Gruppenstunden noch ein bisschen weniger. Also da kommt schon eine ganz schöne Summe zusammen.
Krass. Also echt krass. Da muss man dann auch erstmal durch diese Durststrecke durch. Hat sich gelohnt für dich im Nachhinein?
Auf jeden Fall. Also es lohnt sich da, die Ausdauer zu haben, weil man natürlich in erster Linie einen fachlichen Gewinn hat und aber auch dann am Schluss auch natürlich die vollste Anerkennung. Wenn man dann die Approbation in Händen hält, ist das natürlich dann ein großer Erfolg, ein großer beruflicher Gewinn. Dafür hat es sich dann gelohnt zu ackern.
Seit 2020 hast du eine Kassenzulassung. Das heißt, du hast eine eigene Praxis eröffnet. Da dürfen Kassenpatienten behandelt werden. Die Krankenkasse übernimmt dann diese Kosten. Wie lange müssen Patienten, Patientinnen warten auf einen Therapieplatz bei dir?
Das ist unterschiedlich. Aktuell arbeite ich nur geringfügig und kann nur in größeren Abständen den Patienten, die jetzt bei mir sind, Termine anbieten. Aber so im Normalfall, wenn ich normal arbeite, dann würde ich sagen, dann sind das so 3 bis 6 Monate. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob es jetzt sich erstmal nur um ein Erstgespräch handelt oder um eine diagnostische Abklärung. Die kann sicherlich schneller mal erfolgen und dazwischen geschoben werden. Aber so ein richtiger Therapieplatz ist natürlich dann eine Verbindlichkeit dann immer für eine längere Zeit. So eine Kurzzeittherapie beginnt mit 12 Stunden. Die gesamte Kurzzeittherapie sind 24 Stunden oder dann 60 oder 80 Stunden. Das ist ein langer Zeitraum von Begleitung, für den man einfach auch Kapazitäten zur Verfügung stellen muss. Also die Patienten, die einen Therapieplatz haben, die entscheiden sich natürlich dann auch für einen längeren Prozess und das muss ich ja genauso auch zur Verfügung stellen.
Und du hast eine Ausbildung für Erwachsene und aber auch eine Zusatzqualifikation für Kinder und Jugendliche, dürftest theoretisch ja auch Gruppentherapien anbieten. Mit welcher Klientel arbeitest du heute am meisten?
Aktuell arbeite ich am meisten mit Erwachsenen und ich genieße es auch immer mehr, gerade diesen Gruppenschwerpunkt auszubauen. Da ist noch viel Potenzial da, das zu gestalten und zu erlernen, wie man gut Gruppentherapie machen kann. Also das ist so ein Fokus, wo ich mich in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln möchte, das gut zu machen. Ich bekomme auch viel Rückmeldung von Patienten, dass sie überrascht sind. Was Gruppentherapie ist, kann man sich am Anfang vielleicht manchmal gar nicht vorstellen, weil viele denken, dass es dann unangenehm wird, die eigenen Probleme vor anderen zuzugeben. Aber viele merken, dass man niemand damit der Tür ins Haus fällt und dass dieser Vertrauensprozess aber auch in Gruppen wachsen kann, so wie er auch in der Therapiebeziehung wächst. Und wie das für viele auch unheimlich stärkend ist, zu erleben, dass es anderen sehr ähnlich geht wie ihnen selber und dass sie darüber verstanden werden in ihrer Problematik, das ist für viele sehr, sehr entlastend. Und deswegen sehe ich den Gruppentherapieprozess da auch als große Bereicherung. Und es ist so beides. Einzel und Gruppe kann sich gut ergänzen. Das sollte man auch nicht gegeneinander ausspielen. Aber ich sehe für mich ganz persönlich mein Entwicklungspotenzial in der Gruppentherapie auch.
Das heißt, welche Krankheitsbilder bringen dann deine Patienten, Patientinnen mit?
Das ist ein ganz bunt gemischtes Bild von klassischen Depressionssymptomatiken oder Angsterkrankungen, aber auch posttraumatischen Belastungsstörungen oder der große Bereich der Psychosomatik, also somatoforme Störungen, sagen wir dazu, wo der Körper in erster Linie reagiert und wo erstmal geguckt werden muss, was sind eigentlich die Hintergründe, die dazu geführt haben, dass der Körper so reagiert. Da braucht es manchmal so ein bisschen einen längeren Weg mit dem Patienten dahinter zu schauen. Ja, was ist denn eigentlich los in mir, warum mein Körper reagiert?
Und du hast vorhin schon erklärt, dass du Verhaltenstherapie machst. Das heißt, bei dir liegt keiner auf dem Sofa und erzählt von seiner Kindheit.
Nee, ich habe kein Sofa in meiner Praxis. Ich habe 2 gemütliche Sessel. Und das heißt aber nicht, dass es jetzt überhaupt nicht um die Hintergründe geht, ne? Also um die prägenden Erfahrungen, die sind oft ganz, ganz wichtig, um zu verstehen, warum man der geworden ist, der man geworden ist. Damit geht's einfach immer am Anfang der Therapie los, diese Erfahrungen genauer zu reflektieren. Aber der Gewinn der Verhaltenstherapie ist einfach auch, dass man sehr viel auch im Hier und Jetzt arbeitet und guckt, wie kann ganz praktisch auch im Alltag Entlastung geschaffen werden. Und da arbeite ich ganz viel einfach auch metakognitiv. Also das heißt, dass es darum geht, ein bisschen Abstand zu bekommen, so in eine Beobachterposition zu gehen gegenüber dem eigenen Denken, gegenüber dem eigenen Fühlen. Und darüber dann einfach im Alltag oft auch eine gewisse Distanz zu schaffen, die einfach hilft, sich nicht so reinziehen zu lassen in emotionale Lasten zum Beispiel.
Esther, du hast ja schon erzählt, wie du so zur Verhaltenstherapie gekommen bist. Das ist ja auch ein Streit zwischen 2 Richtungen, zwischen 2 Schulen. Es gibt noch die Tiefenpsychologie und da würde ich den Oliver jetzt gerne mit reinholen. Für welche Richtung sollte man sich denn entscheiden oder wie hast du dich damals entschieden?
Ich habe mich für die Tiefenpsychologie entschieden, habe vorher aber auch noch ein Seminar über Verhaltenstherapie gemacht, um Verhaltenstherapie auch nicht nur von meinen Kolleginnen kennenzulernen, sondern auch nochmal die Theorie dazu. Und das war auch hilfreich, einfach dann sich nochmal gut entscheiden zu können. Und letztendlich würde ich Berufseinsteigern sagen, entscheide dich danach, wo du mehr Lust hast, was vielleicht auch praktischer ist. Weil es gibt alte Untersuchungen, da hat man mal gesagt, naja, nach 5 oder spätestens 10 Jahren merkt man so und so fast keinen Unterschied mehr, was man an Therapien gelernt hat. Und es ist eher entscheidend, was lernt man noch dazu, dass man störungsspezifische Module dazu lernt, dass man vielleicht auch von anderen Techniken und Psychotherapierichtungen was lernt, die jetzt von der Kasse nicht anerkannt sind, aber trotzdem hilfreich sind. Also daher durchaus nach pragmatischen Gesichtspunkten gucken.
Oliver, bei dir ist ja eh spannend, dass du auch Psychotherapeut bist, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Du bist eigentlich auch Psychiater, also du kommst ursprünglich aus der Medizin, hast Medizin in Mainz studiert, zunächst innere Medizin, dann den Facharzt gemacht in der Psychiatrie in einer kleinen Klinik auf dem Land in Rheinland-Pfalz. Wie hast du diesen Übergang erlebt vom Studium in die Praxis?
Also der erste Job war damals noch Arzt im Praktikum, Zeit der Medizinerschwemme. Da hatten wir dann auch schlechtere Arbeitsbedingungen, so wie gerade auch gehört von Esther, dass wenn es viel Angebot gibt, dann können die Arbeitgeber schlechtere Bedingungen machen, beziehungsweise damals war es vom Gesetzgeber auch so vorgeschrieben, dass man erst 1,5 Jahre Arzt im Praktikum macht und das halbe Gehalt bekommt, dann noch nicht selbstständig arbeiten darf, unter Anleitung erstmal ist. Und ich hatte einen Chefarzt, der mir damals gesagt hat, Herr Dott, wenn Sie einen Fehler machen, dann möchte ich, dass ich den Fehler von Ihnen erfahre und nicht von irgendjemand anderes. Also melden Sie sich gleich, wenn irgendwas passiert. Und das fand ich gut, dass er das so klar gesagt hat, dass man sich auch wirklich dann melden konnte, wenn was ja Komisches passiert ist, wenn man nicht weiter wusste. Und das habe ich dann später auch meinen Assistenzärzten gesagt. Und dann nach den 4 Jahren in der inneren Medizin war ich wieder Berufseinsteiger in der Psychiatrie, ein ganz anderes Arbeiten. Ich habe sicherlich manche Erfahrungen aus der inneren Medizin und für den Stationsalltag gelernt, aber man ist wieder Einsteiger und andere Leute, die schon länger in der Psychiatrie arbeiten, die auch gar nicht ärztliche Ausbildung haben, haben viel mehr Erfahrung und daher wieder Fragen, neugierig sein, dazu lernen können.
Und ich meine, Psychiatrie ist ja für viele irgendwie so ein Bereich, in dem man nicht reingucken kann. Wie war da so dein Alltag strukturiert? Mit was für Patienten hast du zu tun gehabt? Ist es so, wie man sich das immer vorstellt, wie es in Filmen ist, dass da verrückte Menschen rumlaufen, gefesselt werden müssen?
Nee, also das sind leider die Vorurteile, die über Psychiatrie durch die Gegend laufen und die manchmal in Filmen oder in Skandalberichten ja in den Medien sind. Die Realität ist eine ganz andere. Die Menschen sagen oft, oh, wenn ich gewusst hätte, wie das hier ist, wie menschlich man miteinander umgeht, dann wäre ich ja viel früher gekommen. Und in welchen Situationen sie alle Hilfe erfahren, das ist dann sehr hilfreich, sowohl für junge Menschen wie auch für ältere Menschen. Und da gilt es, viel Vorurteile abzubauen. 90% unserer Patienten waren freiwillig da. Und von dem Rest war die Hälfte vielleicht eher dann sogar aus Altersgründen, die waren halt altersverwirrt und konnten das selbst nicht einschätzen. Und daher war da formal eine Zustimmung gegen ihren Willen notwendig, weil sie nicht einwilligen konnten. Und wir haben eher die Situation, dass mehr Leute in die Klinik kommen wollen, als wir manchmal aufnehmen konnten.
Und du kamst ja aus der Medizin, da geht es viel um Evidenz, um Laborwerte, um Medikamente und Wirkstoffe. Dann musstest du dich in der Psychotherapie viel mehr auf dein Bauchgefühl verlassen. War das schwierig?
Das ist eine Umstellung, das kann man lernen. Es war, glaube ich, rückblickend würde ich sagen, es war nicht so schwierig. Es ist eher schwierig, dass da Kollegen, die nicht in der Psychiatrie arbeiten, die nicht psychotherapeutisch arbeiten, zu erklären, dass wir trotzdem wissenschaftlich fundierte Arbeit machen, dass das alles Hand und Fuß hat und wir nicht behandeln mit irgendwelchen geheimen Therapien. Nein, das ist wissenschaftlicher Standard und da kann man viel gut machen. Man kann auch manches falsch machen. Und daher ist es gut, da auch am Puls der Forschung zu bleiben, zu gucken, was ist aktuell wichtig, was ist dran.
Ist dir jetzt auch mal passiert, dass sich ein Patient oder eine Patientin trotz Behandlung umgebracht hat? Hat man dann ein schlechtes Gewissen?
Es passiert, manchmal ahnt man es und kann es nicht verhindern. Manchmal kommt es völlig unerwartet. Und das ist schon eine ganz, ganz schwierige, aber ich würde fast schon sagen, schreckliche Situation, weil das ganze Team macht sich Sorgen. Was haben wir übersehen? Haben wir was übersehen? Und jeder hat ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gefühl und meint, er hätte einen Fehler gemacht. Und manche sagten, wenn die Psychiatrie den Suizid hundertprozentig verhindert, dann ist sie nicht mehr menschlich. Und es ist leider die Art und Weise, wie Menschen bei uns sterben. Sie sterben nicht an der Thrombose, nicht an Krebs, sondern eben an Suizid. Und es ist Gott sei Dank sehr selten. Und durch die Psychiatrie, durch psychotherapeutische Behandlung, durch die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen haben wir ja auch eine Halbierung der Suizide in Deutschland seit den 80er Jahren. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass das weiter nach unten geht und dass wir da keine Erhöhung der Suizide durch andere Faktoren bekommen.
Also es gibt auch durchaus Menschen, die man nicht retten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist natürlich nicht nur da, aber da ganz besonders ist es wichtig, dass man kollegiale Beratung hat, dass man ein Team hat, wo man sich gegenseitig unterstützt, dass von den Vorgesetzten Unterstützung passiert, Supervision, Intervision, vieles ist da nötig. Auch die eigene Psychohygiene, dass man gelernt hat, mit Belastungen umzugehen, das gehört sicherlich auch für die Berufseinsteiger dazu, dass man da seine eigene Resilienz, seine eigenen Ressourcen stärkt, um zu gucken, wie kann ich damit gut umgehen, wie kann ich mit Belastungen umgehen, die alltäglich kommen, die Dinge, die uns die Patientinnen erzählen, was sie Schreckliches erlebt haben, wie gehe ich damit gut um? Und wenn dann so eine Ausnahmesituation passiert, dass sich ein Patient das Leben genommen hat, dass man ja da auch seine Hilfsmittel hat oder seine Art und Weise, damit umzugehen. Und ja, es gibt auch Situationen, dann brauchen auch erfahrene Therapeuten psychotherapeutische Unterstützung selber. Und wenn man am Anfang in der Ausbildung ist, in der Selbsterfahrung, lernt man sicherlich auch einiges über sich, muss sich auch dann intensiv mit sich und seinen eigenen Schwächen auseinandersetzen, lernt sich vielleicht nochmal anders kennen. Ein oder zwei Kollegen kann ich mich erinnern, die tatsächlich auch dann die Ausbildung erstmal abgebrochen oder unterbrochen haben, die auch erstmal im anderen Bereich der Medizin wieder gearbeitet haben. Aber das ist sehr selten gewesen.
Aber es ist schon auch mal so, dass dir Fälle nachgegangen sind oder immer noch nachgehen, ja, oder nachts mal über die Bettdecke kriechen.
Nee, schlafen nicht. Also es gab mal Phasen, wo mir dann mal nachts eingefallen ist, oh, dem musst du noch Blut abnehmen oder da hast du vielleicht den Eintrag unvollständig gemacht, kontrollier's mal am nächsten Tag. Da habe ich mir dann einen Zettel auf den Nachttisch gelegt, das aufgeschrieben und konnte gut weiterschlafen. Für mich hat es auch geholfen, nach der Arbeit mit dem Zug nach Hause zu fahren. Dann konnte man da über manches nachdenken oder sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen und einfach auch die Zeit zu nutzen, von der Klinik jetzt abzuschalten und in die andere Welt, in Anführungszeichen die private Welt, wieder umzuschalten.
Das hast du dann 16 Jahre lang gemacht. Anfangs noch unfreiwillig, später bist du dann ganz gerne dort gewesen, hast auch erzählt, dass du zum Oberarzt aufgestiegen bist. Du hast dann also selber Assistenzärzte ausgebildet. Was hast du denen denn für Tipps an die Hand gegeben? Worauf sollten die achten?
Also sie sollen am Anfang immer fragen, wenn sie unsicher sind. Und nicht nur am Anfang, sondern auch später in der ganzen Assistenzarztzeit und vielleicht auch sogar als Facharzt. Also selbst als Facharzt habe ich dann meinen Chef gefragt, wenn ich auch nicht weiter weiß. Das Zweite ist, sich mit den anderen Berufsgruppen positiv auseinandersetzen. Also was sind die Qualitäten der anderen Berufe? Was machen die Ergotherapeuten in ihrer Gruppe mit den Patienten? Und sich mal dafür zu interessieren, wie arbeiten die? Und das ist eben keine Beschäftigungstherapie, sondern was ein Ergotherapeut alles machen kann, ist total interessant. Und da kann man einiges lernen, was ich im Studium nicht gelernt habe. Und genauso der Musiktherapeut, der Sporttherapeut, die Sozialarbeiterin, was macht die in der Beratung? Warum muss die so einen langen Bericht machen? Und warum dauert das so lang, bis die Leute in Langzeitentzugseinrichtung gehen können. Ja, wenn man weiß, was da drin steht, dann kann man sie eventuell unterstützen und hat eben auch ein Verständnis dafür, warum das so eine ganze Zeit dauert und was der Patient da machen muss, was er selber mitarbeiten muss. Also daher ein Interesse an den anderen Berufsgruppen zu haben. Und wenn es irgendwie geht, würde ich jedem empfehlen, der neu einsteigt in der Psychiatrie, sich die verschiedenen Gruppen für die Patienten anzugucken. Was passiert in der Suchtgruppe? Was passiert in der Psychosegruppe? Wie ist die Atmosphäre da? Wenn man da mal reinguckt, das ist gut, dann weiß man, wo man die Patienten hinschickt und kann sie ganz anders darüber informieren und eben auch die Vorteile ihnen beschreiben. Also daher sich auch die Gruppen angucken.
Jetzt beschreibst du das so ganz idyllisch und romantisch, dass man Zeit hat, sich mal in alle Stunden und Therapien reinzusetzen. Wir wissen ja alle, dass der Personalmangel riesig ist und dass man wahrscheinlich ab Tag 1 hineingeschmissen wird ins kalte Wasser. Eine gute Einarbeitung, dafür bleibt wahrscheinlich kaum Zeit.
So kann es sein, aber die Kliniken müssen um Nachwuchs kämpfen und daher werden sie hoffentlich eine gute Einarbeitung gewährleisten können oder sagen, wir arbeiten schon an der guten Einarbeitung, damit die Leute nicht nach 4 Wochen oder 6 Wochen wieder weglaufen. Da hoffe ich, dass da ein Wandel ist. Wir haben, würde ich schon sagen, den Leuten Zeit gegeben und wir müssen ja auch die Leute in ihren Qualitäten und Fähigkeiten einschätzen, bevor wir sie ganz alleine auf die Leute zugehen lassen. Und daher ist es gut, die auch umfassend zu qualifizieren und zu sagen, okay, guck dir mal an, was in der Psychosegruppe besprochen wird. Dann kannst du auch was draus lernen, was du deinen Psychosepatienten weitergeben kannst. So in der Depressionsgruppe und in der Angstgruppe ganz ähnlich. Wenn man da mal reingeguckt hat, wie Menschen mit Depressionen sich austauschen und was sie für Erfahrungen gemacht haben, ist das für eine junge Berufseinsteigerin, Berufseinsteiger sehr sinnvoll.
Und die Haltung, mit der man da reingeht, hängt ja vielleicht auch von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass ihr beide bekennende Christen seid. Esther, du schreibst sogar explizit auf deiner Homepage, dass du Christin bist. Warum ist dir da Transparenz so wichtig? Hast du Kunden, Kundinnen, die vielleicht deswegen auch gezielt kommen?
Durchaus. Und nochmal kurz einen Schritt zurück. Ich merke auch für mich persönlich, dass der Glaube auch die Hauptressource ist in meinem ganzen Berufsleben, dass ich merke, wenn ich nicht beten könnte und da einfach inneren Halt hätte, diese Verwurzelung einfach in meiner Beziehung zu Gott, dann hätte ich gar nicht so viel, was ich geben könnte. Also ich merke, daraus erwächst mir einfach diese Zugewandtheit und die Energie, auch anderen vorurteilsfrei und positiv gegenüberzutreten. Also da merke ich, da habe ich im Glauben einfach einen unheimlich großen Schatz für mich, den ich weiterreichen kann, einfach an die Leute, mit denen ich konfrontiert bin. Und ja, ich merke das in meiner Praxis, dass viele, die Christen sind, da speziell Menschen suchen, die das auch teilen, um sich in diesem Punkt einfach verstanden zu wissen. Es gibt da auch viele Vorurteile gegenüber Therapeuten, die den Glauben nicht teilen. Und das wiederum finde ich auch manchmal ein bisschen schade, dass denen das abgesprochen wird, sich auch in diesen Bereich hineindenken zu können. Aber offenbar gibt es viele Leute, die einfach da sich vertrauter fühlen, wenn jemand zumindest da mehr Kontextwissen hat. Und das merke ich einfach auch in der praktischen Arbeit, wenn man so ein bisschen weiß, wie Glaube funktioniert, sage ich jetzt mal, oder wie Gemeindestrukturen auch Einfluss nehmen auf bestimmte Lebenssituationen, dann kann das sehr, sehr hilfreich sein. Und natürlich ist auch der Glaube an sich manchmal auch angefochten und herausgefordert und auch Teil der Erkrankung, sage ich jetzt mal, zumindest kann man das ja nicht trennen. Ne? Das eine ist der Glaubensbereich und das andere ist mein Gesundheitsbereich, sondern das geht ineinander über und da einfach den Glauben auch wieder zu nutzen. Und ich mache es tatsächlich auch so, dass ich in manchen Therapieprozessen auch mit Patienten bete und merke, dass das einfach nochmal eine ganz andere Dimension in die therapeutische Beziehung, in die Situationen hineinbringt.
Mhm, voll spannend. Habt ihr den Eindruck, du hast es gerade mit diesen Vorurteilen angesprochen, dass man in christlichen Kreisen vielleicht seltener oder weniger gerne zum, ich sage jetzt einfach mal, Seelenklempner geht, denn man kann sein Herz ja theoretisch auch im Gebet ausschütten oder man kann ja auch höchstens mal vielleicht zu so einem geistlichen Seelsorger, einer Seelsorgerin gehen?
Ja, also leider entdecke ich das immer noch oder dass es auch immer wieder Gemeinden oder Christen gibt, die sagen, ja, wenn man ja richtig glaubt, dann wird man nicht psychisch krank. Und muss leider sagen, die psychiatrischen Erkrankungen können jeden treffen, eben auch Menschen, die im Glauben stehen, Menschen, die wohlhabend sind, Menschen, die gut gebildet sind, die gut mit sich selbst und mit der Familie und im Arbeitsplatz im Reinen sind. Man kann trotzdem eine Depression haben. Das ist keine Garantie, dann nicht krank zu werden. Sicherlich sind soziale Kontakte, Sinnstiftung, Hoffnung, vieles sind Schutzfaktoren, aber es ist keine Garantie. Und daher frühzeitig Hilfe suchen, ja, auch professionelle Hilfe suchen. Ich würde sagen, ja, es ist gut, einen Seelsorger zu haben, aber frühzeitig dann auch den Hausarzt oder einen Psychiater, Psychotherapeuten mit einzubeziehen, könnte das auch eine Depression sein. Und dann lieber die Depression zusätzlich auch noch von einem Psychotherapeuten zu behandeln. Wenn der Seelsorger schon erste Schritte einleitet, ist es gut, aber man sollte es nicht alleine nur dem Seelsorger überlassen. Und ich würde auch nicht zu viel Zeit, in Anführungszeichen, damit verschwenden oder zu lange damit verbringen, einen christlichen Therapeuten zu suchen. Also schön, wenn deine Patienten das bei dir finden, aber es ist leider zu selten der Fall. Oder viele Kollegen schreiben das nicht so deutlich auf die Homepage und glauben doch. Also daher, ich denke, wir gehen ja auch nicht nur zu christlichen Bäckern oder zu christlichen Autoverkäufern und können daher auch die Krankheiten von Therapeuten behandeln lassen, die nicht im Glauben stehen. Machen wir ja beim Chirurgen oder beim Blutdruck auch. Und sicherlich betrifft das manchmal den Glauben, aber die Kernsymptome der Erkrankung sind bei Christen wie bei Nichtchristen gleich.
Eine weitere Schnittstelle von christlichem Glauben und Medizin ist ja die Medizinethik. Und Oliver, da sind Herzensthemen von dir Suizidprävention, aber auch Sterbebegleitung. Und das machst du seit 2 Jahren auch ganz viel im Würdezentrum in Frankfurt, seitdem du auch nicht mehr in der Klinik, in der Psychiatrie arbeitest. Was reizt dich denn an diesen Themen?
Also ich fand es in der Psychiatrie und in der Psychotherapie schon toll, Menschen zu begleiten in ihren Krisen. Und jetzt im Würdezentrum versuchen wir daran zu arbeiten, dass Menschen seltener in Krisen kommen. Also Suizidprävention. Was können wir gesellschaftlich, politisch, aber auch im kirchlichen Umfeld, im persönlichen Umfeld als Arbeitgeber tun, damit Menschen seltener in Krisen kommen? Und die schwerste Krise ist sicherlich die suizidale Krise, dass Menschen, meistens 90% der Menschen, die sich das Leben nehmen, haben eine psychische Erkrankung und da wirklich vorsorgend was tun. Also, dass die Menschen gar nicht erst krank werden. Wir machen ganz viel, dass die Leute keinen Herzinfarkt kriegen, dass sie keinen hohen Blutdruck bekommen, dass sie keine Schlaganfälle kriegen. Da gibt es ganz viel Prävention, dass weniger Verkehrsunfälle passieren, dass weniger Drogen genommen werden. Aber zum Thema Suizidprävention passiert leider zu wenig. Es ist aktuell in der politischen Diskussion ja. Vor kurzem hat Herr Lauterbach die Suizidpräventionsstrategie vorgestellt. Das Gesetz fehlt noch, die Finanzierung fehlt noch. Man kann noch ganz viel machen. Also es steht viel Gutes in dem Strategiepapier drin. Wir hoffen, dass das jetzt bald umgesetzt wird. Und das ist total interessant, da vorsorglich was zu machen. Und ganz praktisch schulen wir im Moment Menschen, Mitarbeitende in Altersheimen. Wie können sie auf Todeswünsche der Bewohner eingehen? Wir sprechen mit Politikern, geben ihnen Erfahrungen aus der Palliativmedizin und aus der Suizidprävention, aus der Psychiatrie weiter. Und ich gebe Kurse für psychische Gesundheit, also einen Erste-Hilfe-Kurs für psychische Erkrankungen, damit Menschen, ganz normale medizinische Laien, ihren Nachbarn, ihren Familienangehörigen, ihren Arbeitskollegen helfen können. Das bieten wir im Würdezentrum an. Das ist ein Kurs, der in Australien entwickelt wurde. von MHFA lizenziert wurde, MHFA Ersthelfer Deutschland. Da bin ich einer von knapp 300 Kursleitern in Deutschland und wir bieten das im Würdezentrum an.
Finde ich alles mega spannend. Ich könnte noch viele weitere Fragen dazu stellen, glaube ich. Wir kommen jetzt leider schon tatsächlich zum Schluss unserer Folge und da schließen wir immer mit dem 1-Minuten-Ermutiger und der kommt jetzt.
Der 1-Minuten-Ermutiger.
Lieber Oliver, liebe Esther, habt ihr noch eine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, die ja mit dem Berufsweg der Psychologin, des Psychiaters, der Psychotherapeutin liebäugeln und vielleicht gerade schon auf diesem Weg sind in ihrem Berufseinstieg?
Also ich würde ermutigen, den eigenen Weg zu gehen, zu suchen, was möchte ich machen, verschiedene Dinge auszuprobieren und den eigenen Wünschen und Bedürfnissen nachzugehen. Für mich war es eine Motivation, Menschen in Krisensituationen zu helfen, zu begleiten. Und daher habe ich da verschiedene Dinge getan und habe dann auch eine Lücke entdeckt, wo ich wirklich sehr gerne arbeiten, wo ich mich wohlfühle und wo ich was Sinnvolles bewegen kann. Also daher Mut haben, den eigenen Weg zu gehen.
Und ich würde sagen, vergleiche dich nicht mit anderen, bleibe du selbst und entdecke dich. Ich habe mal den weisen Rat einer alten Britin gehört, die hieß Sue und sagte, don't compete and compare. Also bleibe bei dir, versuche dich zu entdecken. Es sind im Psychologiestudium und auch im Psychotherapiebereich sehr viele begabte Menschen auf einem Haufen und man neigt sehr schnell dazu, zu gucken, wie machen das die anderen. Und immer zu denken, die anderen wissen ganz genau, was sie tun und die anderen wissen das besser. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich frei zu schwimmen, die Unsicherheit selbst zuzulassen. Es ist völlig in Ordnung, aber auch die eigenen Fortschritte zu sehen und die Qualitäten zu entdecken, die man selber hat.
Mut haben, sich nicht vergleichen, das nehme ich mit aus euren Worten und noch ganz vieles mehr aus dieser Folge. Viele spannende Einblicke. Dafür habt ihr euch Zeit genommen und uns viel erzählt von eurem eigenen Berufsweg. Und dafür sage ich ganz herzlich Dank am Ende von der Folge. Danke, dass ihr da wart.
Danke auch.
Ja, herzlichen Dank. Es hat Freude gemacht.
Und wir hören uns in der nächsten Blickwechselfolge wieder. Ich bin Elena Hong, eure Host, und ihr könnt uns einen Kommentar dalassen oder ihr schreibt uns einfach an blickwechsel@smd.org. Da antworten wir euch ganz sicher und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Blickwechsel. Ein Podcast der Hochschul- und Akademiker SMD. Jeden zweiten Sonntag im Monat eine neue Folge rund ums Thema Berufseinstieg. Blickwechsel.smd.org